Ich sage immer, Legenden werden vom Volk gemacht und sie bleiben. Das heißt, Herberger ist mit dieser einmaligen Leistung, dazu hat natürlich die ganze Person gepasst, dieses rumpelige Gesicht, der Jüngste war auch nicht klein, 1,64 Meter mit seinem lodderigen Mantel da. Ne? Er hat damals ja wie die Faust aufs Auge ins Volk gepasst. Wir sind wieder wer. Das ist das, was den Herberger zu einer geschichtlichen Figur macht. Solange es deutsche Geschichte gibt, solange geschrieben wird, solange wird es Herberger geben. Nicht nur als Trainer, sondern eben als Person der Zeitgeschichte, die in einer sehr schwierigen Zeit, die Deutschen hatten ja nicht nur materielle Not, es war ja auch die innere. Und überall in der Welt hat man auf die Deutschen mit dem Finger gezeigt. Und dann kommt der kleine Mann, der gar nicht wie ein Deutscher aussah, das war auch das Problem der Ausländer, ne? Kommt dieser kleine Mann und wird Weltmeister.
Deutschland also mit Turek aus Düsseldorf im Tor, Posipal aus Hamburg und Kohlmeier aus Kaiserslautern in der Verteidigung. Angriff auf das ungarische Tor, über das Tor hinweg. Ein Kopfball von Morlock und Grosic reißt die Fäuste hoch.
Vom Arbeiterkind zum Weltmeistertrainer. Das Leben von Sepp Herberger. Eine Reportage von Fabian Mayer.
4. Juni 1954, WM-Finale in Bern. Deutschland gegen Ungarn. Das hieß David gegen Goliath. Herbert Zimmermann kommentierte damals live fürs Radio.
Deutschland im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. Ein Wunder, das allerdings auf natürliche Weise zustande kam. Und das wir dem Fußballverstand unserer Spieler und der Vollkommenheit ihres Spiels verdanken.
Seit Monaten schon schien der Zeitpunkt unerbittlich näher zu rücken, an dem die wiedererwachte Nation den verräterischen Bundestrainer Josef Herberger an einem sauren Apfelbaum würde aufhängen müssen.
Titulierte der Spiegel, nachdem man gegen jene Ungarn bereits in der Vorrunde mit 3:8 unterging. Und wieder ging der Goliath aus Ungarn im Finale in Führung. Die Zeichen für Deutschland standen schlecht.
Schlechtes Abspiel von Liebrich soeben. Und Ungarns Sturm. Kosic müsste schießen. Nachschuss Puskas, Sturm! Was wir befürchtet haben, das ist eingetreten. Der Blitzstart der Ungarn hat ihnen die Führung eingebracht.
Ein empörter Zeitungsleser schrieb dazu aufgeregt:
Wenn der Trainer einer Nationalmannschaft nicht weiß, was er in solchen Fällen dem Sportpublikum vorzusetzen hat, dann soll er sich besser einen Strick kaufen und sich am nächsten Baum erhängen.
Und da haben wir viel Glück gehabt, als Puskas einer Steilvorlage nachsausen will, aber ausrutscht auf dem glatten Fußballrasen dort und trotzdem jetzt wieder einen Angriff eingefädelt hat. Doch Glück für Deutschland und jetzt Tor! Tor! Einmal hatten wir Glück, als Kosic hinfiel. Kohlmeier spielte schlecht zurück zu Turek, der schon im Hinauslaufen war. Turek konnte das Leder nicht festhalten. Schieber, wie der Wirbelwind vom rechten Flügel aufgetaucht, dribbelt nach links hinüber und erzielt das zweite Tor für Ungarn. Ungarn führt mit 2:0.
Das Leben von Josef Herberger nahm seinen Anfang im Jahr 1897 im Mannheimer Stadtteil Waldhof. Er wächst als fünftes Kind einer klassischen Arbeiterfamilie auf. Sein Vater verdiente in den Fabriken der Stadt sein Geld. Früh zeigte sich der Seppel, wie er von allen genannt wurde, er hatte Talent beim Fußballspielen. Durch den frühen Tod seines Vaters 12 Jahre später musste er aber bereits früh die Schule abbrechen. Seine Mutter hatte schlichtweg kein Geld, um die Schule zu finanzieren. Stattdessen war Sepp gezwungen, als Jugendlicher für die Familie das Geld zu verdienen. Fußballspielen war so nur am Abend oder am Wochenende möglich. Zur materiellen Not kam 5 Jahre später dann der Erste Weltkrieg. Als 19-Jähriger erhält er 1916 eine Ausbildung zum Infanteristen. Doch er hat Glück. 3 Jahre Kampf an der Westfront überlebt er weitestgehend unbeschadet. Populär bleibt auch die neue Sportart, Fußball. Immer mehr Männer treten gerne gegen das Leder und machen so die Sportart massentauglich für das Volk. Ein Profiteur davon war Sepp Herberger.
Der Straßenfußball kommt aus der Arbeiterschaft, nicht aus dem Bürgertum. Das Bürgertum, da haben die Lehrer schon dafür gesorgt, dass da Plätze waren. Meistens waren es Exerzierplätze in Verbindung mit dem Militär, die erkannt haben, welchen Vorteil der Fußball als Spiel hat. Diese Vereine, wie gesagt, die sogenannten Arbeitervereine, haben sich dann organisiert. Und dann eben in der Weimarer Republik, das kann man an der Statistik absehen, 1933, also als der DFB aufgelöst worden ist, hatten die DFB-Verbände und Vereine insgesamt über 1 Million Mitglieder.
Seine Spielerkarriere beim SV Waldhof nahm schnell an Fahrt auf. Der sogenannte 3H-Sturm, Herberger, Höger und Hutter, galt als bestes Sturmtrio im Reich und brachte den Verein bis hoch in die höchste Spielklasse. Ein Zeitzeuge notierte sich schon damals über Herberger:
seine Stärke, ausgezeichnete Ballbehandlung und besonders begabter Kombinationsspieler. Was den meisten Spielern von heute fehlt, das beidfüßige Schießen, war für ihn eine Selbstverständlichkeit. Sein Manko, klein von Figur, vermied er jeden ernsten Zweikampf.
Der Kampf Arbeiterschaft gegen Bürgertum wurde zunehmend auf den Fußball übertragen. Die Vereine SV Waldhof und VfR Mannheim kämpften erbittert um die Vorherrschaft in der Stadt. Bald schon spitzte sich der Konflikt zu, als bei den Waldhöfern das Gerücht auftauchte, Herberger wechsle zum Klassenfeind VfR Mannheim.
Herberger war Spielmacher, den Typ kannte man so gar nicht in der Zeit. Technisch hochveranlagt, Kombinationsfußball gab es damals auch nicht, hat Herberger eingeführt. Und Herberger war Goalgetter, das heißt alles in einer Person. Und dann kommt der Klassenkampf Bürgertum VfR, Arbeiter Waldhof. Die Arbeiter waren natürlich mächtig stolz, ne? Und das erste Spiel dann, als der Waldhof sich qualifizierte für die höchste Spielklasse 1919 gegen VfR, ging dann gleich 5:0 aus. War natürlich Alarm beim VfR. Es konnte nicht sein, die Proleten vom Waldhof stehen uns die Show. Kurzum, sie mussten überlegen, beim VfR, wie tut man das? Aus der eigenen Kraft hat es nicht gereicht. Also haben sie sich umgeguckt. Und derjenige, der besonders geguckt hat, das war Otto Nerz.
Doch nicht nur Trainer Otto Nerz war überzeugend. Auch das Angebot vom VfR hatte es in sich. Eine mietfreie Wohnung inklusive kostenloser Kücheneinrichtung und eine Festanstellung bei der Dresdner Bank. Dazu gab es noch obendrein 10.000 D-Mark bar auf die Hand, was ungefähr dem Jahresgehalt eines Facharbeiters entsprach. Für sein großes Ziel, irgendwann als Sportlehrer tätig zu sein, konnte dies nur förderlich sein. Herberger sagte ja und sorgte mit seiner Zusage dafür, dass sein Name bis heute in Mannheim keinen guten Ruf hat. Die Folgen waren hart. Auf dem Waldhof galt Herberger fortan als Verräter. Beim VfR wurde er aber immer noch als Proletarier angesehen. Bei den Heimspielen in Mannheim wurde Herberger nun fortan von den Zuschauern mit dem Satz beschimpft: Seppel, lauf mal schneller, da hinten gibt's einen Anzug und Krawat. Selbst sein Halbbruder brach nach dem Wechsel den Kontakt zu ihm gänzlich ab. Seiner Leistung auf dem Platz tat dies freilich keinen Abbruch.
Ballettmeister waren durch Herbergers Beintechnik verblüfft und ein tiefgelehrter Mann aus der Musenstadt hielt dieses Beinverwechslungsmanöver für Schwindel, Massenhypnose, bis der Ball ganz dicht bei ihm einschlug.
10 Jahre später hatte Herberger seine aktive Karriere beendet und war nun Leiter beim Westdeutschen Fußballverband. Der Traum, als Sportlehrer tätig zu sein, er hat sich erfüllt. Vor allem auch dank der Kontakte zu Otto Nerz. Der war mittlerweile Reichstrainer für die deutsche Nationalmannschaft und hatte entsprechenden Einfluss. Diesen Einfluss nutzte er geschickt, um seinen Ziehsohn Seppel Herberger weiter zu fördern. Die Anstellung beim größten regionalen Fußballverband bot dem damals 33-Jährigen ein sicheres Einkommen in unsicheren Zeiten. Denn schon bald sollten die Nationalsozialisten die Regierungsgewalt im Deutschen Reich übernehmen. Bei der Eröffnungsrede im Berliner Sportpalast am 10. Februar 1933 lässt der Reporter seinen Emotionen freien Lauf.
Unten sieht man die Begleitung im Vorauskommen. Ganz allein, ernst und gemessen schreitet, freundlich grüßend durch die Massen der Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler, der Führer des jungen Deutschland. Vor einem Monat noch sprach er hier im Sportpalast als der Führer einer verlästerten, einer verfemten und verlachten Opposition. Man kann schon sagen, welch eine Wendung durch Gottes Fügung.
Nur 2 Monate später, am 1. Mai, trat auch Sepp Herberger der NSDAP offiziell bei. Er selbst ließ sich auf dieses Thema nur ungern ansprechen. In seiner eigenen Biografie wird kein Wort über seine Mitgliedschaft erwähnt. Selbst die eigenen Spieler wussten laut Aussage nicht vom Parteieintritt ihres Trainers. Die Standardphrase, das war damals halt so die Zeit, fand auch bei ihm Anklang. Später im Entnazifizierungsverfahren gab er an, von Freunden und Kollegen ermahnt worden zu sein, der Partei doch beizutreten. Doch wer waren diese Freunde? Felix Lindemann, der damalige Vorgesetzte des Deutschen Fußballbundes, trat erst 6 Jahre später der Partei bei. Ein Mensch, den Herberger wohl geschätzt hat.
Er war ein glänzender Verwaltungsmann und ein großer Freund von mir. 1931, da war also Lindemann auch aufgefordert worden, doch in Anbetracht der Bedeutung dieses Spiels, es war das erste Spiel gegen Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg. Und er hat scheinbar die französische Nationalmannschaft und ihre Spielstärke gar nicht gekannt. Denn er hat zu der Mannschaft gesagt, also hört mal, Männer, wenn wir so 3-0 führen, dann stoppt er ab. Dann geht er nicht mehr so auf Tore aus, dann demonstriert er mal den Fußball, den man bei uns in Deutschland so liebt und so wunderbar versteht. Gesagt, war recht schön, wir haben 1-0 verloren.
Die Forschung ist sich einig, der Parteieintritt Herbergers war nicht politisch motiviert. In seiner Akte fand sich später kein belastendes Material. Auch der Umgang mit seinen Spielern entsprach nicht den nationalsozialistischen Ideen. Spaß am Spiel und freie Entwicklung anstatt Gehorsam und Militärmethoden. So etwas war neu und wurde natürlich verpönt. Doch er hielt an seiner Taktik fest und an Politik war er nie sonderlich interessiert.
Er war ja Sportlehrer beim Westdeutschen Spieleverband. Und der Trend, dass die Nazis die Gleichschaltung im Sport machen werden, war erkennbar. Und dann kam ja am 7. April 1933 das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Das lautete, alle Beamten, die nicht den Nachweis erbringen, fest zum nationalsozialistischen Staat zu stehen, können Außendienst im öffentlichen Bereich entlassen werden. Das heißt, Herberger drohte die Entlassung. Also haben sie die Flucht nach vorn angegriffen, schlau wie er war, gut beraten von einem Nazi, der ihm gesagt hat, glaubt denen nicht, das läuft anders und ist halt anders ja auch gelaufen und ist also eingetreten in den SDB ohne jemals ohne Überzeugung. Das war sein Job, damit musste sein Lebensunterhalt verdienen. Für die Diktatur konnte er nichts, aber in der Diktatur musste er leben.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Sommer 1936. Die Welt blickt auf Berlin und die Olympischen Sommerspiele. Unter den Augen des Führers stand die deutsche Nationalmannschaft gehörig unter Druck. Die Goldmedaille war Pflicht, alles andere war nicht akzeptabel. Obwohl Hitler dem Fußball so gar nichts abgewinnen konnte, das Spiel gegen Norwegen sah er sich live im Stadion an. Dazu saß die politische Führung auf der Tribüne, Josef Goebbels, Hermann Göring sowie Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess. Alle waren sie da. Doch die Taktik vor dem Spiel wurde nicht von Reichstrainer Otto Nerz gemacht, sondern vom Reichssportführer Felix Lindemann.
Felix Lindemann, der Reichssportführer, er war ja nach dem Führerprinzip der höchste Instanz. Und er wollte in diese Mannschaft hineinreden, hat es auch getan und hat gesagt, nach dem ersten Spiel 9-0 gegen Luxemburg, jetzt treten wir mit der zweiten Garnitur an und schon die erste. Pech gehabt. Ist mit jungen Spielern angetreten, der Verteidigung, das Spiel ging schief.
Nach 90 Minuten stand ein 0-2 auf der Anzeigetafel. Deutschland war ausgeschieden. Es sollte das letzte Spiel mit Hitlers Anwesenheit bleiben. Zeitzeugen berichteten, dass er das Spiel bereits vor dem Schlusspfiff demonstrativ verlassen habe. Die Niederlage war gleichzeitig der Anfang vom Ende für Otto Nerz als Reichstrainer. Seinem einstigen Ziehsohn Sepp Herberger bot sich plötzlich die Gelegenheit, sich zu profilieren. Auch weil Nerz immer noch an seinen veralteten Trainingsmethoden festhielt. Und so wich das einst innige Verhältnis der beiden bald einem kühlen Machtinstinkt. Bis zur WM 1938 teilten sich die beiden die Funktion als Reichstrainer. Und die Nationalelf hatte wieder erwarten Erfolg.
Wir hatten noch 37, unsere Breslau-Mannschaft, die in einem Jahr 11 Spiele ausgetragen, 10 davon gewonnen, 6 davon zu 0 gewonnen und nur 1 unentschieden hatte. Also das war auch eine Mannschaft, die jederzeit, auch 38, rein auf die Weltmeisterschaft sicherlich sehr gut abgeschnitten hätte.
Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich!
Ich habe mich zwar hingegeben, doch nur weil ich gemusst. Geschrien habe ich nur aus Angst und nicht aus Liebe und Lust. Und dass der Hitler ein Nazi war, das habe ich nicht gewusst.
Mit diesen Zeilen kommentierte Erich Kästner Jahre später den Anschluss Österreichs im Jahr 1938 an das Deutsche Reich. Heim ins Reich, dieser Spruch galt nun auch für die beiden jeweiligen Nationalmannschaften. Was auf der politischen Weltbühne einst wurde, sollte künftig den Weltfußball dominieren. Deutschland und Österreich, eine Fußballweltmacht, schrieb die Fußballwoche wenige Wochen vor der Weltmeisterschaft in Frankreich euphorisch. Der Einwand, dass hier zwei völlig unterschiedliche Spielsysteme aufeinander trafen und deshalb nicht funktionieren könne, er wurde nicht erhört. Vielmehr gab es nun die politische Anweisung, künftig doch 6 Deutsche und 5 Österreicher oder umgekehrt aufzustellen. Noch vor der WM am 14. Mai reichte Nerz offiziell seinen Rücktritt ein. Herberger war nun alleiniger Reichstrainer und damit am Ziel seiner Träume. Die Zustände blieben aber weiter chaotisch.
Ich war dabei, 1938 im Frühjahr unsere Nationalmannschaft mit Hilfe der Breslau 11 vorzubereiten auf die Weltmeisterschaft. Da kamen die Österreicher dazu. Die beste sportliche Lösung wäre die gewesen, beide Mannschaften nach Frankreich mitzunehmen. Unsere Mannschaft hat sich zum Beispiel gegen die Mannschaft der Schweiz immer sehr schwer getan. Wir konnten mit dem Schweizer Riegel schwer fertig werden. Die Österreicher sind spielend damit fertig geworden. Also diese Verschmelzung der beiden Mannschaften zu einer einzigen war an sich deshalb schwer, weil die Zeit, die uns noch bis zu Beginn der Weltmeisterschaft in Frankreich verblieb, einfach zu kurz war. An dem guten Willen der Spieler mitzumachen, ganz gleich nach welchem System auch gespielt werde, gab es überhaupt keinen Zweifel. Wir waren nach 2 Tagen schon eine verschworene Gemeinschaft.
Die verschworene Gemeinschaft war nur Augenwischerei. Denn die Verschmelzung zweier Nationalmannschaften erhöhte den Konkurrenzkampf. Die Chemie innerhalb der Mannschaft, sie war völlig zerbrochen. Dazu war der Zauber der Breslau 11 ganz verschwunden. Die letzten Testspiele vor der WM ließen bereits erahnen, dass ein erneutes Fiasko drohte. Auch weil politische Interessen nun ganz klar im Vordergrund standen.
Ich habe diesen Vorschlag gemacht, dem zuständigen Mann, dem damaligen Vorsitzenden des Deutschen Fußballbundes, Felix Linnemann, doch mit beiden Mannschaften drin zu marschieren, aber Verein zu schlagen. Oh, sie hätte mal sehen sollen, wie er mich angeguckt hat, ob ich denn auf dem Boden stünde, ob ich denn auf der Welt wäre. Das ginge doch gar nicht zu machen. Jetzt müsste doch eine Mannschaft da in Frankreich Deutschland, Großdeutschland vertreten, ne, die 6-5 hätte.
Le premier match de la Coupe du Monde oppose au Parc des Princes l'Allemagne et la Suisse. L'Allemagne est favori.
Das französische Fernsehen war live dabei, als die Supermacht Deutschland sich zu einem 10-1-1 gegen die Schweiz mühte. Das fällige Wiederholungsspiel 5 Tage später ging mit 2-4 verloren. Wieder schied die deutsche Nationalmannschaft früh aus. Die Medienlandschaft propagierte als Ursache die antideutsche Stimmung im Stadion von Paris. Ein Grund, den der Reichstrainer in seiner Analyse freilich nie erwähnt hat.
Interessanterweise, im Unterschied zu 1936 Olympiade, gab es keine Schuldzuweisung, weil die Nazis so viel vom Fußball verstanden haben, dass nicht Herberger schuld war an der Niederlage, sondern sie. Aber aus politischen Gründen haben sie es in Kauf genommen, weil es nicht möglich war, von der Argumentation der Bevölkerung gegenüber zu sagen, jetzt ist Österreich heim ins Reich und dann treten sie mit 2 Nationalmannschaften an. Die waren nämlich beide qualifiziert. Deutschland war qualifiziert und Österreich. Also haben sie die Niederlage in Kauf genommen, aber weil sie wussten, dass die Niederlage damit zusammenhängt, ist Herberger nie kritisiert worden.
Und so hatte das klägliche Abschneiden in Paris doch etwas Positives. Niemand wagte es, Herberger fortan bei der Taktik behilflich zu sein. Die Parole von Reichssportführer Charmant Osten hieß nun, Herberger hat die Verantwortung. Allein die Zeit lief dem Reichstrainer davon. Gut ein Jahr später eröffnete die deutsche Wehrmacht den Zweiten Weltkrieg. Live im Radio verkündete Hitler den Beginn der Polenoffensive.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
Herberger und seine Männer saßen zu dem Zeitpunkt in Berlin schon auf gepackten Koffern. Eine Länderspielreise in Schweden wurde kurzfristig abgesagt. Um seine Mannschaft nicht zu verunsichern, zog er es vor, die Nachricht vorläufig für sich zu behalten. Abends während eines öffentlichen Boxkampfes notierte er sich:
Drohende Kriegsgefahr. Meine Gedanken waren ganz woanders. Ich weiß nicht mehr, wer alles boxte. Ich saß in der letzten für uns reservierten Reihe. Alle Spieler waren vor mir platziert. Ich sah nur sie.
Reichssportwart Christian Busch hingegen kommentierte:
Nicht mehr im internationalen Wettkampf, nicht mehr bei Meisterschaften treten unsere Mannen auf den Plan, sondern dort, wohin sie der Führer und oberste Befehlshaber der Wehrmacht berufen hat oder berufen wird.
Der Führer aber ließ die Sportler weiter gewähren. Sport als Ablenkung für das Volk. Und so wurde bereits eine Woche nach Kriegsbeginn wieder verkündet:
Doch soll auch in Zukunft mit den Nationen, die sich nicht von Juda und dem hasserfüllten englischen Krämergeist einfangen ließen, der Sportverkehr aufrechterhalten bleiben.
Es war so, es gab ja einen Erlass, eine Abstimmung zwischen Reichssportführer und der Wehrmacht. Die Nazis wollten ja den Spielbetrieb auch aus psychologischen Gründen aufrechterhalten. Der Krieg sollte bei den Menschen nicht so sehr in den Kopf kommen. Also musste der Alltag, und der wichtigste Teil des Alltags war der Fußball, das musste so den Schein haben, als wenn die Welt ja noch in Ordnung ist. Weil die Fußballer allerdings, da haben sie keine Ausnahmen gemacht, die Nazis, wenn sie das Alter hatten, waren die alle an der Front. Was man festgelegt hat, war, es dürfen nur Spieler abgerufen werden, die sich an der Front als Soldaten bewährt haben. Da kommt jetzt eine Sache von Helberger, dass er eben dann Spielern, die er wollte, aufgrund ihrer Qualität, den hat er dann Orden verliehen. Wenn sie erwischt hätten, hat er Ärger gekriegt, aber so schlimm wäre es nicht gewesen, erschossen hätten sie nicht, ne? Es war gemogelt.
Und während die Wehrmacht in Polen einmarschierte, reiste Helberger mit seiner Mannschaft nach Ungarn zum Freundschaftsspiel. Mit einer Mannschaft, die vor ihrer Einberufung in das Militär stand und deswegen völlig neben sich war. Bis zum November 1942 rollte weiter der Ball. Der 5:2-Sieg gegen die Slowakei war der 100. Sieg einer DFB-Mannschaft und gleichzeitig auch vorerst das letzte Spiel. Der totale Krieg in Stalingrad erforderte alle verfügbaren Männer.
Wollt ihr den totalen Krieg?
Ja!
Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns überhaupt erst vorstellen können?
Helberger blieb aber nicht untätig. Seine guten Kontakte zum damaligen Jagdfliegerstar Hermann Graf erwiesen sich als brauchbar. Einst als großes Fußballtalent gehandelt, machte der bekannte Nationalsozialist Graf im Krieg schnell Karriere. Graf nutzte seine Kontakte und holte einen Großteil der Nationalelf zu seinem Stützpunkt nach Niedersachsen. Darunter auch Helbergers Ziehsohn Fritz Walter. Die Folgen des Krieges bekam Helberger auch am eigenen Leib zu spüren. Seine Berliner Wohnung wurde komplett zerbombt und einen Luftangriff überlebte er nur knapp. Neun Jahre sollten vergehen, bis sich Fußball-Deutschland wieder auf internationaler Bühne zeigen durfte. Die Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz. Die Qualifikation gegen Norwegen und im Saarland konnte man nur knapp für sich entscheiden. Deutschland, das war höchstens ein Underdog unter den 16 Teilnehmern. Eine Mannschaft bestehend aus Kriegsveteranen und jungen No-Names. Und insbesondere nach der deftigen 3:8 Niederlage gegen die Ungarn war die Stimmung am Tiefpunkt.
Fritz Walter saß ja immer neben Helberger, direkt in einem Busfahrer. Ne? Und die saßen alle da drin, das Gesicht nach unten und keiner hat was gesprochen. Helberger hat dann überlegt, und da schreibt er dann auch abends, hat er überlegt, was soll ich denn jetzt machen? Eine Rede halten, die haben 3:8 verloren, den brauche ich keine Rede halten, die sind sauer. Was hat Helberger gesagt? Männer, es gibt nichts zu sagen, ihr habt Ausgang. Riesenaufschrei, aber um 10 seid ihr zurück. Was haben die gemacht? Die sind in die Bar gegangen, haben ein paar Bier getrunken, haben den Mädchen nachgeguckt und waren um 10 auch alle da. Nur Rahn kam ein bisschen mit Verspätung und die Spannung, die durch diese Niederlage entstanden ist, mit der sie sonst gerungen hätten, die war weg, die waren wieder fit und das macht die Größe Helbergers aus.
Helberger setzte seine Psychologie ein, wenn er sie brauchte und war deshalb allen anderen Trainern weit voraus. Auch weil er seine Mannschaft akribisch auf das Turnier vorbereitet hatte, wie keine andere Nation vor ihm. Er setzte spezielle Lehrgänge an und schickte den Spielern bereits Wochen vor dem Turnier individuelle Trainingspläne oder auch Hausrezept genannt. Was heute normal erscheint, war damals noch unüblich. Das Ziel war klar. Jeder seiner Spieler musste die optimale Fitness mitbringen.
Und so waren wir auch in der Weltmeisterschaft 1954, wochenlang zusammen vorher. Da gab es keine Nervosität. Gab natürlich unter den Spielern auch wieder Unterschiede. Fritz Walter gehörte zu den sensiblen Leuten, die schon so ihre Aufmunterung bedurften. Aber in diesen Wochen war selbst Fritz Walter nicht nervös. Wir waren wochenlang zusammen, waren in bester Kondition, haben täglich trainiert. Und Leute wie Rahn und wie Schäfer, die konnten, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hatte, nicht erwarten, bis das nächste Gegner wieder kam. Denn so, was vor dem Spiel so knisterte, kribbelte in uns lediglich die Erwartung, jetzt wollen wir es wissen, wenn es nur bald losgeht.
Das letzte Entscheidungsspiel gegen die Türkei wurde dann auch mit neuer Energie 7:2 gewonnen. Nach Siegen über Jugoslawien und Österreich stand man plötzlich im Finale gegen die Ungarn. Eine Mannschaft, die seit 4 Jahren nicht mehr verloren hatte.
Und am Tag des Endspiels war es dann so, dass wir kurz vor Betreten des Platzes von einem für das Zeremoniell verantwortlichen Schweizer eben mit diesem vertraut gemacht worden. Da kam die Kabine und hat gesagt, also es geht hier nebeneinander raus mit den Ungarn. Stellt hier euch auf mit der Front zur Tribüne und dann werden die Nationalhymnen eures Landes gespielt. Nach Beendigung des Spiels kommen wir hier wieder zusammen, dann wird hier der Pokal an den Sieger überreicht und dann gibt es aber nur noch eine Nationalhymne, nämlich die des Siegers. Na, dann als er rausgegangen war, habe ich mich zu den Spielern umgedreht, ne, die um mich herum standen und habe gesagt, habt ihr das gehört? Ja. Es gibt eine Nationalhymne, die zweimal gespielt wird. Sorgt dafür, dass unsere dann am Ende abgespielt wird.
Und Rahn wird von Laurent angegriffen und bleibt wieder zweiter Sieger. Ungarns Mittelläufer, der größte Spieler, der längste Spieler seiner Mannschaft, hat den Ball bekommen. Aber sein Abschlag bleibt bei Eckel aus Kaiserslautern hängen. Der zu seinem Clubkameraden Fritz Walter, von dort zu Rahn. Rahn und Tor! Tor für Deutschland! Tor! Es steht nur noch 2:1. 10 Minuten sind gespielt.
Nur noch 1:2. Die Stimme von Herbert Zimmermann wird wieder mutiger. Geht da noch etwas? Ja, es ging noch mehr.
Wieder wird diese Ecke von links getreten und natürlich wieder von Fritz Walter. 4 Stürmer der Deutschen stehen im Strafraum der Ungarn gegen 7 Abwehrspieler der Ungarn, die auf der Hut sind, die gewarnt worden sind durch den Gegentreffer unserer 11. Heute ist es kein 3:8, heute ist es keine B-Mannschaft. Heute spielt Deutschland stärkstes Aufgebot. Tor! Tor! Eckball von Fritz Walter, Tor von Rahn!
Wir kamen wie die Sieger auf den Platz und hatten schon verloren. Dann führten wir bald schon mit 2:0 und wurden noch gedankenloser. Da fiel das 1:2. Unsere Kraft ließ nach, unser Torwart wurde nervös. Am Ende hieß es 2:3. Wir hatten den Deutschen nur noch die biegsameren Kniegelenke voraus, sonst nichts.
6 Minuten noch im Wankdorfstadion in Bern. Keiner wankt, der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Eine Fußballweltmeisterschaft ist alle 4 Jahre. Und wann sieht man ein solches Endspiel? So ausgeglichen, so packend. Jetzt Deutschland am linken Flügel durch Schäfer. Schäfers Zuspiel zum Morlock wird von den Ungarn abgewehrt. Und Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tor! 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 3:2 für Deutschland. 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt. Halten Sie mich für übergeschnappt. Aus! 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 Das Spiel ist aus!
Auch Zimmermann selbst brauchte nach dem Abpfiff erst einmal eine Verschnaufspause.
Nach diesen 30 Sekunden, die Sie dem Reporter verzeihen müssen, ja bitte müssen, denn Sie können sich nicht vorstellen, was hier los war, wollen wir versuchen, in normaler Lautstärke und einigermaßen ruhig Ihnen das weitere Geschehen hier zu schildern.
Im Dritten Reich hatte Herbert objektiv keine Möglichkeit gehabt, sich zu profilieren und damit auch als Trainer weiterzuentwickeln. Er hat mit dem gearbeitet, was er unter Otternetz gelernt hat, im Grunde genommen. Und nach dem Krieg waren die Voraussetzungen nicht gegeben, weil wir bis 1950 überhaupt keine Nationalmannschaft hatten. Danach, das war eine Aha-Mannschaft, alles ehemalige Soldaten und absolut, das macht die Sache so schön, sind die berühmten Märchengeschichten, ne? David schlägt Goliath und so war das dann auch. Also kurzum, ein so absoluter Außenseiter wie Deutschland ist nie Weltmeister geworden, ab 1930 bis in die Gegenwart. Eigentlich macht das die Persönlichkeit Herberger aus. Dieser Titel, 54, hätte er ihn nicht errungen, hätte es die Legende Herberger nicht gegeben, ganz einfach.
Wir wollen auch in diesem Augenblick nicht vergessen, dass es ein Spiel ist. Ein Spiel, aber das populärste Spiel, das die Welt kennt. 86 Nationen gehören der FIFA, dem Fußballweltverband, an. Und Deutschland hat in diesem Weltturnier, das alle 5 Jahre ausgetragen wird, heute den Weltmeistertitel 1954 errungen. Für 4 Jahre wandert dieser Pokal nunmehr nach Deutschland. In 4 Jahren werden wir ihn zu verteidigen haben in Schweden.